Ich muss mir als erstes muss ich noch eine Entschuldigung nachholen, dass ja das Verkehr da war auf dem Anschlag oder so etwas. Das ist einfach ein Missverständnis zwischen den zwischen hier der Verwaltung und mir gewesen und für meinen Anteil an diesem Durcheinander. Also bitte ich Sie einfach um Nachsicht, dass da die Namen nicht standen, die da drin standen. Also wir machen in diesem Semester also erstmal den Guardini und dann die Simone Weil. Und wer eben dann noch mag im Winter, ist dann eben Louis zuerst dran, Clive Staples Louis und dann hinterher Hannah Arendt. Das sind die beiden Namen, die habe ich jetzt eben angegeben, auch für die, ich habe, das geht ja inzwischen alles immer noch früher, obwohl ich mich frage, warum eigentlich, wo es doch mit den Apparaten eigentlich Zeit hätte, dass man also schon eigentlich zum Beginn des einen Semesters schon für das andere die Ankündigung machen muss. Früher war das ja sinnvoll, dass man erstmal guckte, wie läuft also eine Vorlesung, setzt man nicht vielleicht anders fort oder so ähnlich. Jetzt muss das also auch immer schon so früh entschieden werden. Also deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Und wir stehen also jetzt beim Guardini. Ich habe beim letzten Mal ja, sind wir zum Guardini eigentlich noch gar nicht gekommen, sondern ich habe von der klassischen Personentheorie gesprochen und dann kurz noch von dem Scheler'schen Aktualismus. Dem sehr, weil nach der Vorstellung vieler Leute, die falsch ist, aber es ist halt schwierig, die zu beseitigen, sitzt so der Gedanke drin, dass Substanz eigentlich so etwas ist wie ein Stein oder ein Klotz. Und das andere kommt dann dazu. Ich erlaube mir zu denken, dass das irgendwas mit der Erbsünde zu tun haben muss. Dass wir tatsächlich meinen, sowas wie Tisch und Stein und Holz sei das Wirklichste, was es gibt. Während eigentlich das Wirklichste sowas sein muss wie Personen, wie ein Treueversprechen oder was auch immer. Das ist doch wirklicher als was anderes. Und in unseren besten Augenblicken geht es einem ja auch so. Also wenn mir ein Stein auf den Kopf fällt oder auf die Schulter, finde ich das natürlich schlimm. Aber wenn ein Mensch mit Kompetenz und so, wenn er sagt, ich sei ein Schwein, finde ich das schlimmer. Dann lieber einen Stein auf den Kopf oder auf die Schulter. Also es gibt schon Dinge, wo sich dann die Gewichte wieder nochmal zurechtschieben und man sich fragt, was ist nun eigentlich wirklich? Aber so nach unserem Empfinden, und ich behaupte, dass das irgendwie damit zusammenhängt mit der Erbsünde, denken wir schon, das Muster von Wirklichkeit sei sowas wie ein Stein und ein Holz. Und das ist sicher nicht so, dass es was anderes ist. Und aus diesem Gedanken, dass ich also sagen muss, was wir inzwischen ja auch wissen durch die Mikrophysik, was für eine Dynamik auch in dem Stein und im Holz steckt, wo die Elektrönchen da dauernd am Rumrasen sind. Das ist ja alles eine Bewegung und eine Dynamik, wo man hinguckt. Wirklichkeit heißt eben wirken. Und das liegt nicht einfach da, sondern das ist in einem, man kann nicht sagen dynamischen Vollzug, weil Dynamis ja gerade Möglichkeit heißt und nur Vermögen zu was. Und nicht der Vollzug des Vermögens. Deswegen ist das so ein Problem, mir rutscht das manchmal so raus, so dynamisch zu sagen, aber dann muss ich mich gleich wieder zur Ordnung rufen, weil ich weiß, Dynamis ist eben nicht der Vollzug, sondern ist das Vermögen zum Vollzug. Während der Vollzug des Vermögens natürlich wirklicher ist als bloß das Vermögen. In dieser traditionellen Betrachtung, die dorthin gehört. Also der Vollzug ist es. Actus, Actualitas, im Lateinischen gesagt, wir haben uns inzwischen angewöhnt, dafür Realität zu sagen. Das ist aber eine späte und auch nicht ganz glückliche Entwicklung, weil Realität kommt von res, die Sache. Das ist eher eine Aussage über eine Washaftigkeit. Ja, real, das heißt eigentlich sachhaft. Ob das nun wirklich oder bloß möglich ist, das ist dabei nicht entschieden. Und das, was wir heute Wirklichkeit und auch meist Realität nennen, heißt klassischerweise Actualitas. Von agere, wirken, handeln. Und Actualitas ist dann genau das, wenn wir im Deutschen sagen Wirklichkeit. Und Wirklichkeit heißt wirken. Selber wirklich daseiend und eben auf anderes einwirkend. Das heißt Wirklichkeit. Und Scheler hat dann sehr stark darauf abgehoben, dass er meint, bei der Seele kann ich nicht von einer Substanz sprechen, die dann nachträglich irgendwelche Beziehungen hat oder Verhaltensweisen. Die heißen in der klassischen Metaphysik dann Zweitakte. Der Erstakt, der Actus Primus, ist das Sein als solches, dass man überhaupt da ist. Und die einzelnen Vollzüge, die heißen dann Zweitakte, Actus Secundarii, mit denen man handelt, lebt, atmet, isst, schläft und was da so alles vorkommt. Wobei gleich zu dem ersten, dass ich sage, der Actus Primus heißt das Sein, darf ich nochmal daran erinnern, dass Sein nicht einfach heißt Vorhandensein, sondern dass der Aristoteles sagt, bei Tieren, bei Lebewesen heißt Sein Leben. Ein totes Lebewesen ist gar nicht mehr da. Das ist nicht da und dann tot, sondern es ist gar nicht mehr da, sondern da ist nur noch dessen Kadaver. Sodass man also schon gucken muss, diese Einschränkung, die die Neuzeit und die neuzeitliche Wissenschaft bringt, bei Sein bloß noch an Vorhandensein zu denken, sodass es da gar keine Steigerung gibt, das ist eben schon eine erhebliche Verkürzung. An sich hat Wirklichkeit gerade. Der Stein liegt nur rum, die Pflanze lebt, das Tier lebt bewusst, der Mensch lebt selbstbewusst. Und das sind immer nochmal neue Verwirklichungen von Sein. Drum dieser Satz, den Heidegger so oft zitiert, diesen Aristoteles-Satz, dass das Sein auf vielfache Weise gemeint und verstanden wird. Das Dasein eines Tisches ist in einer anderen Weise da als dessen Farbe oder dessen Ort oder sein Material. So, dass es da einfach schon verschiedene Formen gibt. Oder das Sein eines Tisches ist auch anders als das Sein von St. Georgen. Was ist, oder hier im Hochschule in München, was ist das? Nicht? Das sind natürlich auch Tische und Stühle und Gebäude, aber das sind Satzungen, das sind Lehrende und Lernende und was alles so dazugehört. Und das unter einen Nenner zu bringen, ohne dass man die ganze Vielfalt schlabbert, ist gar nicht so einfach, was man da eigentlich sagt. So, und unter diesem Hintergrund hat also der Scheler dann gesagt, die Seele ist ein reiner Aktvollzug. Und dann hat man eben gesagt, dieser Aktualismus, da kommt eigentlich die Wirklichkeit zu kurz. Und jetzt gucken wir, was jetzt, wie also jetzt Scheler einsetzt, Guardini einsetzt zu Scheler, noch das eine Wort zu unserem Begriff Person, von dem ich ja reden will, Person als ein Grundthema bei Guardini, dass Scheler eben sagt, eigentlich ist die Idee Person nicht ein Anthropomorphismus, wenn man das auf Gott anwendet, sondern nur bei ihm gilt das Wort wirklich. Wir sind eigentlich nur halberte Personen, weil wir zum Stück weit auch Individuen sind. Individuum heißt ein Einzelfall einer Art und drückt die Möglichkeiten der Art natürlich nur sehr begrenzt aus. Deswegen ist ja diese Möglichkeit, Menschsein gar nicht auszuschöpfen. Immerfort gibt es neue Menschen und jeder ist wieder anders. Aber einer ist jeder Einzelne, jede Einzelne ein Sonderfall. Und da jetzt eben zu sagen, wir sind Personen, sagt er, in welchem Sinn sind wir denn wirklich Personen? Wir sind ein ganzes Stück weit Individuen. Sein Hauptgrund ist der, dass man sagt, Person ist so sehr Selbstbesitz, dass sie von außen gar nicht eigentlich erkannt werden kann, sondern man mit ihr nur kommunizieren kann, insofern sie mit sich kommunizieren lässt, die Person. In religiöser Sprache heißt das dann, es gibt kein Wissen von Gott, außer durch Gott. Von Person weiß man als Person eigentlich nur, was sie selber offenbart. Was sie selber sagt in einem Gespräch, einem zusagt oder so. Da wir eben nicht bloß Personen sind, sondern erstmal Individuen, kann man auch so schon vieles an uns ablesen, einfach wenn man uns sieht. Wie wir uns fühlen, was für ein Typ wir sind, wie wir in vielen Dingen, also zur Welt, zu all den Dingen stehen, ob jetzt eher zart beseitet oder robust oder kräftig oder sonst, man kann sich an all dem auch täuschen, aber man sieht eben schon eine Menge Dinge einfach so, ohne dass man sie selber freiwillig, freiheitlich offenbart. Person ist nur so zu erkennen, wo sie sich selber zeigt. Und je personennäher Dinge bei uns selber werden, gilt das ja auch wieder, dass die sich nur dem erschließen, dem wir es erschließen. Nicht, dass das schon auftaucht. Und das ist also ein Punkt, den er anspricht. Außerdem hat Scheler nachgedacht, auch das sollten wir vielleicht schon gleich nochmal festhalten, dass es außer der Individualperson eine Gesamtperson gibt. Was ist eben ein Volk? Was ist eine Hochschule? Ist die jetzt bloß ein Gefüge von Beziehungen der Einzelnen, sodass wirklich nur die Einzelnen sind? Und die Beziehungen sind ja nur deren Akzidenzien. Deswegen hat einer meiner Lehrer hier aus dem Haus, der Pater Brugger, hat damals vorgeschlagen, noch ein neues Akzidenz einzuführen, ein Essecum. Also normalerweise heißt ja Akzidenz, so hatte ich ja vorgeschlagen, auf Deutsch Wie-Sein. Und das Wie-Sein kommt immer einem einzelnen Individuum zu. Und er sagte, jetzt könnte man doch auch sprechen von Wie-Seins, die nicht dem Einzelnen zukommt, sondern nur einer Gemeinschaft. Was ist zum Beispiel ein Ehepaar oder so? Sind das wirklich bloß zwei Einzelne, die obendrein jetzt einen Vertrag miteinander geschlossen haben? Oder ist das nochmal eine neue eigene Wirklichkeit, auch eine substanzielle Wirklichkeit? Oder ist da substanziell wirklich nur ein Mann und eine Frau? Und dann gibt es noch also Verträge oder Beziehungen zueinander, aber die sind natürlich nicht so wirklich wie die beiden. Da kann man sich fragen, ist das wirklich so? Kann man nicht sagen, dass eine Familie oder ein Volk für sich selber auch eine substanzielle Wirklichkeit hat? Die kann sich natürlich jetzt nicht in derselben Weise äußern, verhalten wie die Einzelnen. Das tut sie dann durch Repräsentanten. Irgendwer erklärt einen Krieg. Irgendwer unterschreibt eine Kapitulation oder einen Friedensvertrag. Das tut natürlich wieder ein Einzelner, nicht das ganze Volk. Aber wenn ich jetzt die Sache philosophisch angehe, ist die Frage, ob ich dann nicht sagen muss, es gibt also außer der Individualperson auch eine Gesamtperson, die nicht zuletzt auch Pflichten gegenüber den Einzelnen hat. Zum Beispiel die normale Gerechtigkeitsvorstellung der Leute ist ja so ein Dreieck, das sind drei Formen der Gerechtigkeit. Hier also A und B miteinander im Handeln und im Austauschen und in Arbeit und Lohnzahlen oder so, das ist die Tauschgerechtigkeit. Und dann gibt es eine Form von Gerechtigkeit, wenn ich hier oben jetzt mal Gesamt hinschreibe, ja, dass sich die Einzelnen auf das Gesamt beziehen, indem sie ihre Steuern zahlen und nicht ihre Familienmitglieder anstellen und dass sie sich an die Verkehrsordnung halten und was alles so ansteht oder so, ne? Das ist die Form, und von der Gesellschaft selber, von dem Gesamt, das ist also die legale Gerechtigkeit hier. Das ist also die Tauschgerechtigkeit hier, das ist die legale Gerechtigkeit. Und dann gibt es die distributive Gerechtigkeit, dass die Gesamtheit, die Regierung dafür sorgen muss, dass da gerecht zugeht, dass die Schwachen geschützt werden vor den Starken, dass man hier Ausgleiche schafft und das so durchsetzt. Und wo eben jetzt dieses Ganze über die anderen handelt und wo das Ganze Pflichten hat gegenüber den Einzelnen. Deswegen gibt es zum Beispiel eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo man die Stadt oder den Staat verklagen kann, wenn man sagt, einem ist hier Unrecht geschehen. Und da sagt eben Scheler, wenn das so ist, wenn das wirklich ein Rechtsobjekt und ein Rechtssubjekt ist oder so, wäre es doch sinnvoll, das eben auch Person zu nennen. So haben wir dann nicht bloß Interpersonalität zwischen Einzelpersonen, sondern wir haben auch nochmal eine Interpersonalität zwischen den Einzelpersonen und der Gesamtperson. Wobei ja dann die Gesamtpersonen nochmal untereinander auftreten, und das ist ja nach wie vor ein Problem, Kant hat das extra angesprochen, dass zwischen den Staaten eigentlich immer noch der Naturzustand herrscht. Es gibt so diese Anläufe, nicht zuletzt durch ihn angeregt, Völkerbund und jetzt haben wir die UNO oder so, um das zu probieren. Aber wir wissen ja, wie schwierig das ist, nicht? Dass es eben nicht richtig klappt. Und dann, wie will man das also auf der anderen Seite schaffen? Aber dass jedenfalls von dort her deutlich wird, es gibt außer den Individualpersonen auch noch eine Gesamtperson. Und auch ein Verhältnis beider zueinander. Das fand ich auch einen wichtigen Punkt, den Scheler da in seinem Personalismus herausgearbeitet hat. Und Der hat eben dem Guardini nun geraten, da seinen Lehrstuhl dafür katholische Weltanschauung so zu machen, dass er dort von seiner katholischen Perspektive jetzt auf Kulturdinge schaut. Und da schaut jetzt also Guardini auf den Begriff der Person und geht da erstmal zurück vom Scheler weg und seinem Aktualismus auf die Neuzeit und sagt, die Neuzeit ist dadurch gekennzeichnet, so hat er gemeint, dass wir einen Begriff der Natur haben, dieses Bezugsgesamt von Natur, dann das, die Subjekte und dann die Kultur. Das ist das Dreieck, so meinte er, was die Neuzeit bestimmt. Also die, mit Natur ist alles Sachhafte so draußen gemeint, der Mensch was dran tut, dann die Subjekte, so ja auch in der neuzeitlichen Naturrechtsdenken, da wird nicht von der Gemeinschaft her ausgegangen, sondern von den Einzelnen eigentlich und auch deren Egoismus bei Hobbes und bei Locke. Und dann eben noch, also der Einzelne, die Kultur und die Natur. Das sind eigentlich die Punkte, die ja auftauchen. Und er tut aber dann gleich dazu, und das finde ich schon eben wichtig, das bringe ich jetzt ein aus meiner Perspektive, dass die Natur eben jetzt nicht eine ewige uralte Göttin ist. Great Mother Nature. Sondern dass die Natur als Ganze geschaffen ist. Und das war ja anders in der Antike. Nicht? In der Antike ist die Welt, das alles mit Menschen und Göttern drin und was es sonst so alles gibt. Im Mittelalter christlich, also vom Schöpfer. Und jetzt also diese Idee jetzt in der Neuzeit, das Individuum, die Individuen in diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur. Und jetzt sagt Guardini, diese Natur ist eben ihrerseits nicht von Ewigkeit her da, sondern sie ist geschaffen. Das verändert natürlich alles und führt auch in der Neuzeit immer wieder zu Vorwürfen, sowohl ans Judentum wie ans Christentum, dass diese beiden Religionen und Traditionen zu anthropozentrisch seien und den Menschen da fälschlich so heraushöben aus der Bestimmung, dass ja die Tiere und die Pflanzen für den Menschen da seien oder so Geschichten, während doch der Mensch sich eigentlich unter die anderen Naturwesen einzuordnen hätte. Das ist wieder diese Anknüpfung an der Antike wieder, an diesen heidnischen Vorstellungen, die da wieder kommen. Und da bleibt jetzt Guardini natürlich ganz dabei und sagt, nein, die Welt ist geschaffen. Und was heißt geschaffen? Geschaffen heißt, es gibt nicht ein vorgegebenes Material. Das ist das eine. Es ist auch nicht Gott selber das Material. Das haben Sie etwa bei Plotin, also diese sogenannte Emanation, dass das Göttliche aus sich ausfließt und sich ausbreitet, sondern dass es ein Freiheitsakt ist. Freiheitsakt auch in dem Sinn, dass Gott nicht schaffen muss, sondern dass das seine freie Entscheidung ist und dass er nicht bloß Möglichkeiten verwirklicht, sondern dass auch schon die Möglichkeiten auf ihn zurückgehen. Und das hat dann diese Formel gefunden, Schöpfung aus nichts. Also es gibt kein Material, aus dem die Welt gemacht wird. Weder ein Material, das Gott vorfände, noch er selbst als Material. Sondern vorher ist nichts da und er ruft, das heißt wirklich schöpferisch, er ruft hier die Dinge in das Dasein. Und jetzt kommt ein weiter wichtiger Unterschied, der klang zwar immer mal an, aber ich habe eigentlich bei keinem Autor es so massiv und deutlich gefunden wie bei Guardini, dass er jetzt sagt, den Begriff Schaffen, der hat zwei wesentlich verschiedene Formen. Das eine nennt er ein Hervorrufen als Befehl und das andere ein Schaffen durch Anruf. Und das ist das, woraus Person wird. Sodass man also eigentlich nicht sagen kann, wir sind gemacht, so wie das auch noch im Credo heißt. Nicht? Im Credo wird die Schöpfung als Machen bezeichnet. Und deswegen hebt das Credo, große Glaubensbekenntnis der Christenheit, hebt dann Jesus Christus heraus, indem extra gesagt wird, Genitum non factum. Gezeugt, nicht gemacht. Wir sagen bei uns nicht gemacht, wir sagen geschaffen in der deutschen Übersetzung. Aber korrekt müsste es einfach heißen gemacht, denn das steht da. Genitum non factum. Und Guardini besteht darauf zu sagen, Freiheit kann man überhaupt nicht machen. Sondern Freiheit kann man nur so anrufen, dass sie aus dem Anruf selber sich rufen lässt. Also natürlich ist sie vorher noch nicht da, um gerufen zu werden. Aber die Augen aufschlagen heißt, sich angerufen wissen. Das bringt ja auf die Formel, die wird noch ein paar Mal da jetzt vorkommen dann, dass er eben sagt, die Dinge werden durch Gottes Befehl, Person wird durch Anruf. Und das begründet die Würde des Menschen. Das gilt also für Geist- und Freiheitswesen. Und aus dieser biblischen Tradition sagt man ja dann, die Menschen sind nicht die einzigen Freiheitswesen, sondern es gibt über die Menschen hinaus nochmal die reinen Geister. Davon hat der Aristoteles schon gesprochen, von den reinen Formen. Und da knüpft dann die Engellehre der biblischen Tradition an. Und er versucht das zu verdeutlichen, phänomenologisch. Er sagt, wenn man in sich hineinfragt, das können Sie mal probieren, Sie können ja hinstellen, versuchen, also ich. Und so, wenn man das so macht, so wie beim Kipling in seinem Buch Kim, da ist das auch so, der sitzt so da und versucht das und dann sagt doch ein alter Inder zu ihm, ja, das schaffst du doch nicht, ich habe ja auch probiert, das geht nicht. Ne? Dass man also mal sieht, man fragt so ich, und dann merkt man, man kommt innen auch an eine Grenze. Also es gibt nicht bloß eine Grenze außer uns, über uns. Und deswegen diese berühmte Formulierung vom Augustinus, und Guardini kommt ganz massiv von Augustinus her, die berühmte Formel von Augustinus heißt, dass Gott höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes ist. Also bitte, nicht mein Innerstes. Das kann man den Haufen auch in der sogenannten neuen Religiosität lesen, weil die Leute es nicht akzeptieren wollen, dass wir durch und durch geschaffen sind. Die behaupten, wir hätten einen ungeschaffenen Kern oder so Geschichten. In uns ist aber nichts ungeschaffen. Wir sind Ratzipus, ganz und gar, wie wir sind, aus nichts. Das Einzige, was göttlich und ewig an uns ist, ist unser Gewolltsein. Aber das ist keine Eigenschaft, die wir haben, sondern ein Prädikat. Das ist ganz wichtig. Also nicht mein Innerstes, sondern höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Man kommt nach innen genauso an eine Grenze. Die geistlichen Lehrer sprechen dann davon, dass man da innen auch nochmal an eine Wüste kommt, da laufen die Schakale rum und da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen ist es gut, dass man da einen geistlichen Begleiter hat oder einen Seelenführer, wie das früher hieß, nicht? Dass man da guckt, sonst ist man da im Nu von irgendwas oder wem aufgefressen. Also das ist gar nicht so ohne, was sich dann da tut nochmal. Also wir haben eine Grenze, nicht bloß nach oben, sondern auch nach innen. Und das ist für Guardini wichtig für unsere geistige Struktur. Er sagt, es geht nicht um oben und unten. Oben und unten, das ist eher so wie bei Gut und Böse oder bei Himmel und Hölle, so nach unseren mythischen Vorstellungen, die wir so auch seelisch in uns drin haben. Sondern es geht um den entscheidenden Punkt oben und innen. Höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Bei Augustinus heißt das so, ich muss also mich von draußen zu mir einkehren, in te ipsum redi, sagt er, kehr in dich selber zurück, in interioro homine habitat veritas, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Und wenn du dann dort angekommen bist, musst du dann nach innen über dich hinausgehen, auf die Wahrheit hin. Also man muss erstmal aus der Zerstreuung von draußen nach innen gehen und in dem Innen über sich hinaus. So dass man sich da in sich einhaust. Das ist also der Punkt, um den es hier geht, wobei er eben darauf hinweist, dass außerhalb der Offenbarung dieser Sachverhalt unklar bleibt. Da finden Sie eben dann die Vorstellungen, dass man sagt, nein, es ist überall das kosmische Gesetz und das Individuum ist kein Letztes und das muss sich eigentlich aufheben und auflösen. Da finden sich die Physiker wieder und da findet sich so eine asiatische Mystik wieder, die das so sagen in der Form, da kann man anknüpfen, auch nochmal bei sexuellen Erfahrungen mit dem Verlust des Bewusstseins, mit dem Außer-sich-Sein und all dem, alles das belege das nochmal, dass das Individuum ja wirklich keinen ernsthaften Ernst oder keine wirkliche Wirklichkeit hat, sondern sich einfach auflöst. Und dagegen sagte, nein, so ist es eben nicht, sondern ich werde aus diesem Innen angesprochen. Ich werde angerufen. Das Ich beginnt, so hatte ich gesagt beim letzten Mal, als du, nicht, dass das hier hingehört. Also da steckt die Theologie, wenn Sie so wollen, gleich mit drin, aber man könnte sagen, in einem ersten Schritt tatsächlich erstmal philosophische Theologie. Das Wort Theologie hat ja einen Doppelsinn, das Wort hat Platon eingeführt. Und da ist es zuerst mal ein Name für eine philosophische Disziplin. Nämlich für die Frage, was ist der letzte Grund der Wirklichkeit? Ich kann zwei große philosophische Fragen stellen. Was ist die Struktur der Wirklichkeit? Und was ist der letzte Grund der Wirklichkeit? Die Struktur der Wirklichkeit, das behandelt dann die Ontologie. Und der letzte Grund, das ist dann eben die Theologie, weil man da den Namen Theos aus der Volksreligion mit übernimmt. Beides zusammen, die Ontologie und die Theologie, bilden die Metaphysik. Noch beim Aristoteles. Das sind also die beiden Aspekte der ersten Philosophie. Die Frage nach der Struktur von allem, was ist, der letzten Strukturen, und die Frage nach dem letzten Grund von allem. Und das heißt erstmal Theologie. Und das, was wir heute Theologie nennen, das hieß noch bis eben zu Thomas und dieser Zeit, hieß das noch Sacra Doctrina oder Sacra Lectura oder so etwas. Das heißt, das war also der Feld, wo man die Offenbarungsschriften gelesen hat. Und erst, und das war ja da alles noch so eins, Theologie und Philosophie, ist bei Augustinus auch nicht geschieden. Das scheidet sich eben erst im 12. Jahrhundert dann und 13. Jahrhundert, klärt sich das durch und dann entsteht eben dieser Name Theologie für diese Gesamtheit der Fächer, die sich mit der Offenbarung als Offenbarung befassen. Der kirchlichen Fächer, was heute eben dann theologische Fakultät heißt. Und deswegen muss man mal gucken, was der Pater Schmidt hier im Haus macht, um, was ich da oben in St. Georgen gemacht habe und was jetzt hier der Guardini ein bisschen macht, das ist also philosophische Theologie oder Theologia Rationalis, wie sie auch genannt wurde, oder Theologia Naturalis. Also mit den eigenen Kräften ohne Rückgriff auf die ausdrückliche übernatürliche Offenbarung. Und dann unterscheiden sich ja jetzt dann die beiden Kirchen. Bei uns, dass die katholische Kirche sagt, es gibt eine natürliche Offenbarung. Die Schöpfung selber ist schon eine Offenbarung Gottes. Während für die evangelischen Christen das so aussieht, er sagt, nein, da ist eben nichts zu sehen und nichts zu erkennen. Und das ist ein falscher Vorgriff, wenn wir meinen, wir könnten dort was erkennen, sondern da muss man dann auf die Offenbarung hören, sodass der Luther in aller Schärfe sagt, wer Gott sucht außerhalb Christi, das ist der Teufel. Das ist eine ziemliche Zuspitzung dazwischen den beiden Christentümern bei uns. Und deswegen gibt es eben an den evangelisch-theologischen Fakultäten keinen Philosophen. Man sagt, da ist nichts zu wollen, während die bei den katholisch-theologischen Fakultäten hingehören. Das Besondere bei den Jesuiten ist, dass es immer mehrere sind und nicht bloß ein Alibi-Philosoph, wie bei den theologischen, sodass bei den theologischen jetzt nochmal diesen Unterschied gab, dass es dann nochmal die sogenannten Konkordatslehrstühle gab, dass bei einem der Philosophieprofessoren der Bischof mitzureden hatte, damit die Theologen dann noch jemanden hatten, bei dem sie auch Examen machen konnten. Nicht? Das war also so der Hintergrund, der dann nochmal hineingehörte. Ja, also katholisch sagt man, wir sind zwar durch die Erbsünde verletzt und gestört und es ist schwierig, aber im Prinzip kann man, so wie es beim Paulus auch steht, am Anfang vom Römerbrief, im Blick auf den Himmel und die Natur hat man einen Zugang zu Gott, sodass, wie Paulus da schreibt, die Leute, die nicht an Gott glauben, selbst schuld sind und sich schuldig machen. Die Reformatoren sagen, unsere Vernunft ist durch die Erbsünde so stark geschädigt, dass wir natürlicherweise keinen Zugang mehr zu Gott finden, sondern das kann dann eigentlich nur ein Zerrbild werden, ein vergötzter Gott, aber nicht der wahre Gott. Sodass das einfach nicht möglich ist, sondern das kann nur durch Gott selber geschehen. Bitte? Bart ist dann ganz enorm zugespitzt. Nicht der sagt, der.
Aber muss man nicht sagen, dass bei zum Beispiel Schleiermacher, der sehr wichtig war für die protestantische Theologie, dass doch wieder eine Richtung natürlich auf den Daumen geht.
Vielen Dank. Das ist jetzt der weitere Punkt, dass man ja nicht sagen kann, schon bei den Katholiken kann man es, obwohl die haben ja ein ausgeprägteres Lehramt, aber schon da kann man nicht einfach sagen, die Katholiken, weil es Verschiedenes gibt. Noch stärker ist es natürlich jetzt auf den Seiten der Christen der Reformation. So jemand wie Schleiermacher probiert das wieder auf seine Weise nochmal. Andere nehmen ihm das dann wieder übel und sagen, das geht so nicht, nicht. Aber er sagt in seinen berühmten Reden an die Gebildeten unter den Verächtern, dass er sagt, ich kann doch auch da schon mal nachdenken. Dann sagen die Gegner, und da ist ja wieder was dran, denke ich, ich habe auch hier mal ein Seminar gemacht über Schleiermacher, haben wir das, die Reden auch mal gelesen hier vor ein paar Jahren, dass man schon sagt, ist das jetzt wirklich genügend, was dabei eben rauskommt, diese Vorstellung mit dem Gefühl der absoluten Abhängigkeit, reicht das schon, seine Distanz gegenüber dem Dogma auf der einen Seite und der Ethik auf der anderen Seite, dass er sagt, das Ganze steckt eben in diesem Gefühl der Abhängigkeit, belegt das nicht nochmal, sagen seine Gegner, was wir sagen, dass du damit nicht zu einem richtigen, lebendigen Gott kommst oder so. Das wäre dann wieder ein Feld für sich, das nochmal zu diskutieren. Und man kann auch sagen, dass, das war so eine meiner Thesen, ich habe ja hier im Haus lange immer auch die Einführung in Hegel gemacht, so die Vorlesungen. Der Schleiermacher hat über Hegel gesiegt. Hegel hat hier noch ganz in diesem traditionellen Sinn gesagt, nein, ich komme mit der Vernunft zu Gott und kann das erschließen und hat die Theologen kritisiert und hat auch gesagt, ich komme sogar, hat er gemeint, philosophisch zur Trinität und nennt deswegen das Christentum die absolute Religion, weil es das dort gibt. Aber durchgesetzt hat sich eben so im Allgemeinen, wenn schon der Schleiermacher, der sagt, ich setze eher an bei diesem Fühlen und Gefühl gegenüber Hegel. Das ist schon wahr. Aber an sich bleibt es eben dabei, auch wenn es eben solche Einzelnen gibt, dass eben tatsächlich dort die Philosophie nicht auftritt. Am schärfsten hat es tatsächlich Barth formuliert, der zwischendurch nachher hat das ein bisschen sanfter formuliert, aber zuerst hat er wirklich gesagt, dass die sogenannte Analogia Entis, wenn wir noch reden müssen, also von der Weise, wie ich mit denselben Wörtern auch etwas irgendwie Gemeinsames, aber doch auch sehr Verschiedenes sagen kann, zum Beispiel wenn ich sage, ich lebe und Gott lebt oder ich bin und Gott ist, nicht? Das sind natürlich große Unterschiede, das hat man genannt Analogia Entis und sagte, diese Analogie, das Reden miteinander, das ist eigentlich eine Teufelserfindung, während die ganz fundamental für eben die philosophische Theologie ist, denn wie soll man sonst anders von Gott reden können, wenn ich sagen muss, was ich hier weiß nenne, ist bei ihm vielleicht schwarz oder was ich hier rund nenne, ist bei ihm vielleicht eckig, dann kann man überhaupt nichts mehr sagen. Nicht? Sondern C.S. Lewis hat das so ausgedrückt, es geht eben nicht um schwarz und weiß und nicht um rund und eckig, sondern wie ein Kind, das versucht, ein genaues Rad zu malen. Und das kriegt es natürlich hin. So unterscheiden sich natürlich unsere Vorstellungen über Sein und Leben und Liebe und Macht oder was man aufzählt, von dem, was es wirklich in Gott ist. Aber es ist nicht so, dass es bei ihm also total das Gegenteil ist. Dann könnte man nämlich überhaupt nichts sagen. Und das sind dann so die Spannungen, die da drin stecken und mit all den Mischformen, die es gibt. Und Guardini ist ja also natürlich also hier ein braver Katholik und sagt, das muss man hier sehen. Er macht dann wieder etwas, was man vielleicht auch nicht so einfach so machen sollte. Er bezieht das mal gleich schon auf Christus hin. Also da hat er sehr stark auch so diesen reformatorischen Impuls drin. Und das hängt mit seiner Idee von christlicher Weltanschauung zusammen. Dass er sagt, christliche Weltanschauung, so hat ihm das auch der Scheler gesagt, heißt, ich blicke mit den Augen des Glaubens, aber jetzt mit den Augen eines Katholiken, also eines dogmatischen Glaubens auf die Wirklichkeit. Und ich meine, das würde man heute eher, auch nach dem Vatikanischen Konzil, nach dem Zweiten, Theologie eben gerade nennen. Und er nennt das erstmal christliche Weltanschauung, wo dann die Grenze nicht ganz klar ist. Das Weltanschauung ist sowieso ein etwas schwieriges Wort. Vielleicht geht es aufs Kant zurück, bei ihm taucht das so auf. Also mit Weltanschauung ist gemeint, ich habe einen Blick auf die Welt im Ganzen, auch nicht bloß theoretisch, sondern auch wertend und das alles mit, aber noch nicht durchgearbeitet. Durchgearbeitet, dann wird es eben Philosophie, oder wenn es da ist. So ein allgemeiner Eindruck, der erst einmal da ist. Und da, das vermischt er dann, diese christliche und erst recht nochmal katholische Weltanschauung. Das würde ich eben lieber Theologie nennen, was er macht. Und da muss man im Einzelfall dann immer gucken, worum es da eigentlich geht. Ne? Und da ist bei Guardini eben da einigermaßen ungemischt sehr viel an Theologie schon unmittelbar mit drinnen, um von dort her jetzt die Leute aus der Welt zu behandeln. Also ein Hölderlin, ein Rilke, ein Bert Brecht oder so etwas, die er dort aufnimmt. Also jedenfalls, sagt er, steht also der Mensch der Welt als Ganzen gegenüber oder, wie er sich gleich korrigiert, nicht der Mensch, sondern jeweils ich. Das ist nämlich das, was die Neuzeit ausmacht. Das Ich. Man denkt immer an Descartes gleich, nicht? Cogito sum, also dass natürlich nur ein Ich denkt. Ein Kollektiv kann nicht denken, ein Kollektiv kann sich auch nicht entscheiden. Haben wir jetzt wieder das Problem, sitzt der Ethikrat und kommt zu keinen richtigen Lösungen, nicht? Weil Antworten eigentlich immer nur von Einzelnen vertreten werden können. Es gibt doch kein kollektives Gewissen. Gewissen haben immer Einzelne, so sehr mich das Gewissen gerade anspricht auf meine Sozialverpflichtungen. Ein Wort gesagt, auf Nächstenliebe, im weitesten Sinne. Nicht? Ist es doch so, dass es kein kollektives Gewissen gibt, sondern nur ein je Einzelnes. Ich will gar nicht sagen individuelles, sondern ein je Persönliches. Und deswegen dieser Vorrang des Einzelnen, wofür er vor allen Dingen Kierkegaard steht, der das als seine Lebensaufgabe gesehen hat, wie er gesagt hat, die Kategorie des Einzelnen einzuführen in die Christenheit. Dass man nicht einfach sagen kann, wie ein braver Katholik so früher, ich glaube, was die Kirche lehrt, sei es auch richtig oder verkehrt, das geht nicht, nicht? Sondern muss schon der Einzelne eintreten für seine Sicht und das vertreten und das durchklären. Das ist sicher ein Punkt, der hier ernst zu nehmen ist und auftaucht. So, und jetzt also dieses Ich, das jetzt eben zu tun hat, und dann geht er das so an, dass er jetzt erstmal aufbaut, wie komme ich denn zu diesem Ich? Und das macht er immer so phänomenologisch, dass er erstmal hinschaut und sagt, als erstes ist erst einmal man ein Individuum, ehe er zum Begriff der Person kommt. Und ein Individuum heißt also eine Gestalt in ihrem Spannung von Bau und Funktion. Also ich habe eine Grundgestalt und die funktioniert und ich habe mich einzusetzen. Ich habe ein Innen und ein Außen, wie das zu jedem Lebewesen gehört. Also das Erste ist die Individualität. Das heißt ja wörtlich die Ungeteiltheit. Nicht? Individuum, die Nicht-Geteiltheit. Auf diese Einzelne kommt dann auch eine persönliche Umwelt dazu. Die hatte man damals ja erst entdeckt, zu Anfang des 19. Jahrhunderts kommt dann diese Idee mit der Umwelt, das war Uexküll, der das gemacht hat. Das berühmte Beispiel haben Sie wahrscheinlich alle in der Schule auch schon gehabt, dann mit der Merkwelt und der Wirkwelt bei den Zecken, nicht? Die Zecken, deren Welt nur aus Buttersäure, Geruch und Wärme besteht und wenn darunter eben ein Lebewesen langläuft, dann lässt sie sich fallen und gräbt sich da ein. Und das ist dann schon die ganze Umwelt von der Zecke. Nicht? Und da haben die so untersucht, wie sehen die Welten der verschiedenen Lebewesen aus, wie sieht das für eine Stubenfliege aus und so weiter, soweit man es überhaupt rauskriegen kann. Denn natürlich wissen wir nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, wie wir inzwischen wissen. Nicht? Aber wo das so auftaucht ein bisschen, was da ist. Und dann hieß dann der Satz für die Anthropologie von Scheler her schon, der Mensch hat nicht Umwelt, das heißt, hat er auch, aber er hat Welt. Denn er weiß, dass er eine Umwelt hat und dass andere eine andere Umwelt haben. Das heißt nicht, dass man da einfach draus aussteigen kann, aber man ist ihr auch nicht einfach unbewusst ausgeliefert. Sondern man kann sich nochmal zu seiner Umwelt verhalten. Man steht also gewissermaßen in der Mitte, man ist ein Zentrum dieser Umwelt um mich herum. Das könnte man nennen die Innerlichkeit des Lebewesens. Ein Lebewesen hat eine Innenseite, eine Innerlichkeit. Ein Fühlen, das eben das Fühlen des Individuums ist. Wir vermuten dann, dass die anderen auch so ähnlich fühlen. Und inzwischen wissen wir, dass es da Spiegelneuronen gibt und so. Da wissen wir ja noch etwas mehr als früher. Aber es ist so, dass der Einzelne, das ist der, das hier hat. Und diese lebendige Individualität, wenn die jetzt vom Geist bestimmt ist, also nicht bloß Bewusstsein, sondern Selbstbewusstsein, wobei ich Sie darauf aufmerksam machen darf, wir wissen nicht, was ein Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein ist. Wir wissen nicht, wie ein Hund oder eine Katze seine Individualität erleben. Wir sind deswegen, da hat ja Heidegger wiederholt so gesagt, uns sind die Tiere die Fremdsten, weil sie uns die Nächsten sind. Entweder ziehen wir sie zu sehr an uns heran und sagen, die sind sowas wie wir, oder man schiebt sie ab, so wie die Kartesianer, als eine bessere Maschinen oder so etwas. Wir wissen nicht, was das heißt, Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein. Wenn ich bei selbst jetzt bloß an Individuum denke, dann ist eine andere Sache. So habe ich das noch im Studium gelernt, kein Tier erkennt sich. In gewisser Weise ist das nicht wahr, sondern man kann also feststellen bei gewissen Affenarten, dass wenn man die zum Beispiel einen Fleck ans Ohrläppchen macht, dass die das bei sich wegwischen, wenn die vorm Spiegel stehen. Ein Hund kapiert das nicht, der bellt da eben einen anderen Hund an. Aber es gibt eben Tiere, höhere Tiere, die sich schon als Individuum entdecken. Die Frage ist, ist das jetzt dasselbe wie unser Selbstbewusstsein? Natürlich gibt es die Leute, die sagen, ja, ist dasselbe, jetzt grenzt die mal nicht so aus. Nicht? Wir sagen, es ist nicht dasselbe, denn wir bestrafen sie auch nicht im selben Sinn und sperren sie nicht ein. Also ich meine, wir sperren sie vielleicht in den Zoo ein, aber ich meine nicht ins Gefängnis, sodass man dann nochmal gucken muss, während man zwischendurch auch Tiere verurteilt hat. Nicht? Das hat man dann irgendwann gelassen. Also, dass man sagt, was ist das eigentlich für ein merkwürdiges Ich-Bewusstsein, was ein Tier, das genau weiß, es ist gemeint, natürlich, weiß der Baldi schon, oder so, nicht? Aber was ist das eben ohne dieses ausdrückliche Selbst? Nochmal, wir wissen es nicht. Und er sagt jetzt wohl, wenn jetzt der Geist dazukommt zu diesem Punkt, von dem ich da jetzt rede, dann nennt das Gordini Persönlichkeit. Ja, der hat also, wir sind noch nicht beim Personenbegriff. Wir haben also erstmal von der Gestalt gesprochen, vom Individuum, vom bewussten Individuum, mit lebendigen Individuum, mit Individualität. Und jetzt kommt der Geist dazu und dann sagt, dann ist das Persönlichkeit. Persönlichkeit mit der ganzen Fülle unserer Vollzüge, also Innerlichkeit des Selbstbewusstseins, Wille, der dazu gehört, die Wertschätzung, die Sinnbetreffbarkeit, alles das gehört dazu, wobei es mit diesem Wesen dann auch nicht in erster Linie bloß ums Sein und Leben geht, sondern um das, was, das hat vor allen Dingen mein Lehrer Max Müller mal so betont, um das Werk. Man ist also tätig und will ein Werk vorlegen. Ob man dann nun als Künstler was macht oder als Handwerker oder ob man eben als Politiker, irgendwie will man etwas gestalten, was dann in sich selber steht und außerhalb seiner nochmal Bestand hat. Das ist das, was ganz wesentlich nochmal auch zur Persönlichkeit gehört, dass sie in dieser Weise was gestaltet. In der Neuzeit sind das eben die großen universalen Menschen, Homo Universale, der Renaissance-Künstler, einer der größten wahrscheinlich, Michelangelo oder Leonardo da Vinci, also solche Figuren dann, nicht? Als das Idealbild des Menschen, der also lebt, bewusst das und das macht, aber dann eben am besten Gedichte schreibt, Musik macht und auch noch bildhauert und noch malt und politisch sich betätigt oder sonst wie. Das wäre es dann, also dass der Mensch sich hier im Werk behauptet. Das sind alles noch Antworten auf die auf was Fragen. Und Person kommt ins Spiel, sobald man sagt, wer bist du? Das, also er unterscheidet Person von Persönlichkeit. Da, wo dieses reine Wer auftritt, wo die Antwort, wer bist du, eigentlich nur die Antwort heißen kann, ich. Das wäre die Form, und die bestimmt er dann ganz klassisch, davon hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesprochen, oder nicht, von der Inkommunikabilitas. Also, dass die eben nicht mitgeteilt werden kann. Person wird nicht von jemand gehabt, sondern Person ist das, was hat. Person hat Persönlichkeit, aber Persönlichkeit hat keine Person. Sondern Persönlichkeit ist die Entfaltung von Person. Person ist dieser letzte Träger von dem, was ich bis jetzt geschildert habe. Von dieser Innerlichkeit, dem Leben, dem Vollzügen, dem Werk, dem Umgang mit anderen Leuten und alles das. Das der Kern, von dem das getragen wird und gehalten wird, wo das ausstrahlt und worauf es zurückgeht, das nennt er Person. Ob man das jetzt selbst nennen will oder ich, es gibt ja viele Ich-Begriffe und viele Selbstbegriffe, wenn gleich sehen, da müssen wir uns nicht drüber streiten, das kann dann jeder nochmal nennen, wie er will. Es kommt nur darauf an, was jetzt hier gemeint ist. Gemeint ist dieser eigentliche Kern, der alles andere hat, aber nicht selber gehabt wird. Das wäre Person. Und da haben wir jetzt 3 Uhr, jetzt machen wir erstmal unsere Pause. Vielen Dank. Mhm.